NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Bevor wir zu unserem heutigen Interview mit Professor Muhannad Khorshid kommen, zunächst ein paar persönliche Worte. Am Montag starb der bekannte jüdische Autor und Publizist Micha Brumlik. Er lebte in Berlin und wurde 78 Jahre alt. Mich hat die Nachricht von seinem Tod sehr berührt. Über viele Jahre war Micha Brumlik für diese Sendung ein kluger und sehr inspirierender Gesprächspartner. Ob es um das liberale Judentum ging, zu dessen Wegbereiter nach der Shoah er in Deutschland gehörte, um Kontroversen in der jüdischen Gemeinschaft, um den Antisemitismus oder den interreligiösen Dialog. Der Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik war an den Menschen interessiert und am offenen Diskurs. 2016 erhielt er in Hannover für seine Verdienste um den christlich-jüdischen Dialog die Buber-Rosenzweig-Medaille. Das bundesweite Jahresthema der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit lautete damals »Um des Menschen und um Gottes Willen«. Und auf die Frage, was dieses Motto für ihn bedeute, antwortete Brumlik auf seine ihm ganz eigene Art.
Ja, wenn man das so genau wüsste, ich kann nur sagen, was ich heute im Jahr 2016 dahinter lese. Wir haben es ja heute vielfältig bei Christen, Juden und bei Muslimen mit fundamentalistischen Bewegungen zu tun, die genau wissen zu meinen, was Gott will. Demgegenüber, glaube ich, ist es geboten, ein Stück zurückzutreten und sich in der Auseinandersetzung mit unseren Traditionen, mit unseren Schriften, aber auch mit der Gegenwart dessen noch einmal neu zu versichern.
Micha Brumlik wich schwierigen Fragen nicht aus und sagte freundlich und direkt seine wohldurchdachte Meinung. Ich werde ihn immer in dankbarer Erinnerung behalten. Der interreligiöse Dialog mitsamt der wissenschaftlichen Analyse der Heiligen Schriften beschäftigt auch Muhannad Khorshid. Der Professor für islamische Religionspädagogik in Münster leitet an der dortigen Universität das Zentrum für islamische Theologie. In seinem neuen Buch »Ohne Judentum kein Islam – Die verleugnete Quelle« versteht er das Judentum als Grundlage des Islams. Zugleich zeigt er auf, dass der Antisemitismus unter Muslimen weit verbreitet ist. Ich habe mit Muhannad Khorshid gesprochen und ihn mit Blick auf den eskalierenden muslimischen Antisemitismus in den vergangenen 2 Jahren seit dem Massaker der Hamas gefragt, wie viel dieses Massaker eigentlich überhaupt mit Religion zu tun hatte.
Naja, wenn man sich die Charta von Hamas anschaut, da kommt Religion ziemlich im Zentrum vor. Und Hamas rekrutiert auch junge Menschen in ihre Reihen über diese religiösen Erzählungen. Im Sinne von, ist es eine religiöse Pflicht, ist es Loyalität gegenüber dem Islam, dass man an der Seite von Hamas kämpft gegen Israel gegen Juden mit dem Ziel, eine totale Vernichtung Israels. Das ist das Hauptziel, wie es in der Charta von Hamas steht.
Sie zitieren im ersten Teil Ihres Buches etliche internationale und deutsche Studien und Umfragen, die zeigen, wie verbreitet antisemitische Vorurteile sind. Also zum Beispiel, Juden seien wohlhabender als andere Menschen, sie kontrollierten Finanzmärkte und Politik, sie machen das Gleiche wie die Nazis und so weiter. Und die Umfragen, die Sie zitieren, zeigen zugleich, dass diese Vorurteile und Ressentiments überproportional unter Muslimen und Musliminnen vertreten sind. Ja, dass die Zustimmung zu solchen Vorstellungen sogar steigt, je häufiger die Befragten eine Moschee besuchen und je religiöser sie als Muslime sind. Womit hat das zu tun?
Es hat schon mit der religiösen Sozialisation zu tun und das auch weltweit. Und ich als Theologe weiß ja auch, dass in den Schriften im Koran gibt es ja Passagen, die kritisch sich äußern Juden gegenüber. Und meine These auch im Buch ist, dass die Haupterzählung, die große Erzählung über Islam und Judentum, die sich heute verankert hat als Teil der islamischen Identität, Teil des Muslimseins, keine positive, sondern eher eine angespannte, zum Teil sogar von Feindschaft bestimmte Erzählung. Und die muss dekonstruiert und ersetzt werden durch eine positive Erzählung.
Sie haben in einer Justizvollzugsanstalt mit radikalisierten jungen Muslimen gearbeitet, die teilweise sogar bereit waren zu terroristischen Anschlägen. Auf welche Vorstellungen von Juden und zum Verhältnis zwischen Islam und Juden sind Sie denn da gestoßen?
Dass sie eine negative Haltung Juden gegenüber haben, so dass sie sogar Juden vorwerfen, dass sie schuld seien an allem Unheil in dieser Welt. Aber wenn ich sie frage, woher habt ihr das? Wo steht etwas im Koran oder wo gibt es Gelehrte, die was gesagt haben? Keiner wusste mir etwas Konkretes zu sagen. Das heißt, diese negative Erzählung, diese Verschwörungsideologien auch über Juden, die haben sich so verselbstständigt, dass diese jungen Menschen diese einfach als Teil ihres Muslimseins verstehen, ohne zu wissen, woher kommt das und wo steht etwas.
Der Koran, Sie sagten es schon, enthält sehr viele verschiedene Aussagen zum Judentum. Oft innerhalb einer Sure, ganz unterschiedliche. Zum Beispiel in der 5. Sure heißt es über Juden, sie würden über Gott spotten. Sie, Zitat, eifern in Sünde und Feindseligkeit und ähnliche Aussagen. Zugleich verspricht der Koran in derselben Sure Juden, die an Gott glauben, ewige Glückseligkeit im Jenseits. Der Koran betont, dass in der Tora Rechtleitung, Licht und Gottes Urteil sei. Wie ist diese Widersprüchlichkeit zu erklären?
Man muss den Koran situativ verstehen, also der wurde situativ verkündet innerhalb von 23 Jahren, das ist schon eine lange Zeit. Je nach Situation hat er sich geäußert und verkündete die eine Stelle, die andere Stelle im Koran. Das heißt, wenn er gerade in einer Situation war, die positiv war, hat er sich positiv geäußert. Eine Situation, die etwas angespannt ist oder sogar kriegerisch, dann hat man eine andere Aussage da im Koran gefunden. Ich verweise Ihnen immer auf ein markantes Beispiel im Koran, in der Sure 9, Vers 30, da heißt es dort, die Juden haben sich Ezra zu Sohn Gottes genommen. Und dann fragten sich immer die Exegeten, wer sind diese Juden, die behaupteten, Gott habe einen Sohn namens Ezra. So ist uns nicht bekannt, dass es solche Juden gibt. Ein Exeget verweist auf 4 Menschen jüdischen Glaubens, die gerade im Gespräch waren mit Mohammed und behaupteten, dass sie an sowas glauben. Und so sagt der Koran, die Juden, aber er meint gerade diese 4 Personen, weil, wie gesagt, es eine mündliche Kommunikation gewesen zur Zeit Mohammeds, die viel später nach dem Tod Mohammeds verschriftlicht wurde. Und so müssen wir den Koran entsprechend in seinem historischen Kontext verorten und auf keinen Fall Pauschalaussagen aus dem Koran ableiten.
Nun heißt Ihr Buch ja Ohne Judentum kein Islam. Sie verweisen auf viele jüdische Bezüge im Koran. Zum Beispiel ist Moses die am häufigsten erwähnte Gestalt im Koran, nämlich in 40 von 114 Suren. Wofür steht denn Moses im Koran?
Moses steht für den Monotheismus, steht zugleich auch als Parallele zu Mohammed. Ist es Moses, der uns von Beginn an begleitet, weil Moses sehr bekannt war, dort wo Mohammed gewirkt hat, auf der arabischen Halbinsel. Und so hat sich Mohammed immer wieder, hat er sich auf Moses und Erzählungen aus dem Alten Testament, also fast alle Propheten, Geschichten, Figuren, die im Koran vorkommen, sind Figuren, die wir aus der hebräischen Bibel kennen. Das heißt, diese Erzählungen, diese jüdischen Erzählungen, dienten Mohammed als Legitimation seiner Verkündigung. Man vergisst auch, wie viele Dinge Mohammed sich angeeignet hat aus dem Judentum. Die Speisevorschriften der Muslime, bis heute großteils, sind das jüdische Speisevorschriften. Oder Mohammed hat viele Jahre Richtung Jerusalem gebetet, wie die Juden damals, und nicht Richtung Mekka, wie viel später.
Also wie wollte denn Mohammed im Verhältnis zum Judentum wahrgenommen werden?
Also Mohammed wollte wahrgenommen werden als geistiger Bruder eben von Moses. So wie Moses bin ich auch, so lautet das Motto im Koran. Und deshalb wundert es nicht, dass die 10 Gebote Mose im Koran vorkommen als Teil der Verkündigung Mohammeds. Mohammed verkündet die 10 Gebote und bezieht sich dabei auf Moses. Das vergisst man ja oft, dass man so viele positive pro-jüdische Erzählungen im Koran hat, und Mohammed sieht sich in dieser monotheistischen Linie oder monotheistischen Tradition wie Moses auch.
Jetzt sagt ja eine weit verbreitete Auffassung, dass die judenfreundlichen Passagen in der Phase entstanden, als Mohammed noch in Mekka und in einer Position der Schwäche war. Und die aggressiven antijüdischen Passagen aus der medinensischen Phase stammen, also ab 622, als Mohammed in Medina schon viele Anhänger hatte, stark war und kriegerisch gegen jüdische Stämme vorging, die ihn als Propheten nicht akzeptierten. Dass also die anfängliche Freundlichkeit Mohammeds nur taktisch war. Und dem widersprechen Sie. Wie sehen Sie das denn?
Der Koran selbst widerspricht dieser Lesart, weil schon die letzte Sure, die Mohammed verkündet hat, kurz vor seinem Tod, also wenn man den Koran chronologisch liest, das ist die Sure Nummer 5. Und dort liest man in Vers 69, dass der Koran neben den Muslimen auch den Juden die ewige Glückseligkeit bei Gott verspricht. Also wie kann der Koran und wie kann Mohammed so antijüdisch gewesen sein in Medina oder in späteren Phase, wo er auf der Höhepunkt seiner Macht war, wenn er den Juden verspricht die ewige Glückseligkeit. Also da haben wir positive Aussagen Juden gegenüber, auch in Medina. Deshalb ist es zu verkürzt zu sagen, naja, in Mekka, als der Prophet noch schwach war, war er freundlich und nett zu allen und später ist er doch der Kriegsherr geworden. Das ist eine also sehr, sagen wir so, apologetische Lesart des Wirken Mohammeds, die der Koran selbst nicht hergibt.
Also viele gerade judenfeindliche muslimische Sichtweisen beziehen sich heute weniger auf den Koran als vielmehr auf die sogenannten Hadithe, Aussprüche des Propheten Mohammed, die teilweise direkt zum Mord an Juden aufrufen. Wie schätzen Sie, wie schätzt die Forschung denn die Sunna, also die Sammlung von Mohammeds Aussprüchen ein?
Anders als der Koran haben wir große Probleme mit der Sunna, sie als authentische Quelle im Islam zu sehen. Wir fragen uns bis heute, was hat der Prophet Mohammed wirklich gesagt und was hat er nicht gesagt, was wurde ihm in den Mund gelegt. Die Sunna wurde 250 Jahre etwa nach dem Tod Mohammeds niedergeschrieben. Also man kann sich vorstellen, etwa 10 Generationen. Auch die Gelehrten damals, die versucht haben, die Sprüche Mohammed zu sammeln, selber haben darauf verwiesen, dass etwa 1% von dem, was sie sammeln, mit großer Wahrscheinlichkeit stimmt, dass Mohammed das gesagt haben könnte, aber 99% davon kann er nicht gesagt haben. Also so weit ist die Problematik und die Herausforderung, wenn es um die Sunna geht.
Wie viele Menschen, relevante Institutionen oder sonstige wichtige muslimische Persönlichkeiten in der Welt teilen denn ihre Auffassung? Sind sie damit Teil einer kleinen Gruppe? Man hört ja eigentlich immer nur eher die andere Seite.
Ja, also die andere Seite, die eher jüdisch feindlich ist, ist leider auch lauter. Vor allem aus politischen Gründen. Aber es gibt reale positive Entwicklungen, auf die ich immer wieder verweise. Wenn ich zum Beispiel nach Abu Dhabi schaue, in den Arabischen Emiraten, gibt es dieses abrahamitische Familienhaus, wo unter einem Dach eine Synagoge neben einer Moschee, neben einer Kirche dort existieren und wo Menschen auch nebeneinander, jeder in seinem Gebetshaus betet, als Symbol, dass wir alle die Kinder Abrahams sind, wo ich denke, naja, es entspannt sich etwas.
Herzlichen Dank, Muhannad Khorshid. Ihr sehr gehaltvolles Buch »Ohne Judentum kein Islam« ist bei Herder erschienen und kostet 22 Euro. Sie haben sich als Musik den Song »Yerushalayim« des westafrikanischen Reggae-Sängers Alpha Blondie gewünscht. Was ist das für ein Song?
Alpha Blondie singt für Jerusalem und zwar aus einer sehr versöhnlichen Perspektive. Er sieht in diesem Lied Jerusalem eben als Symbol des Zusammenkommens dieser drei monotheistischen Religionen und erinnert auch an den Ursprung dieser Religionen auch in Jerusalem. Also er sagt vieles, vielleicht viel mehr sogar als mein Buch oder als Worte sagen können, weil solche Songs uns auch im Herzen erreichen und uns im Herzen bewegen, nicht nur im Kopf.
Baruch Ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Baruch Ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Baruch Abba Yerushalayim.
world to the Quran. Revelation in Jerusalem, Shalom. Salam alaikum. You can see Christian, Jews and Muslims living together and praying, Amen. Let's give thanks and praises. Baruch Ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Baruch Ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim.
Jerusalem, das war Alpha Blondie, Sohn eines Christen und einer Muslimin. Seine Band Solar System gehört zu den erfolgreichsten Reggae-Bands Westafrikas. Alpha Blondie singt unter anderem auf Hebräisch, Englisch und Arabisch. Gewünscht hatte sich diese Musik Professor Muhannad Khorshid, geschäftsführender Direktor des Zentrums für Islamische Theologie an der Universität Münster. Muhannad Khorshid wird wegen seiner Auffassung zum Koran und zur islamischen Religion von Islamisten sehr stark angegriffen und bedroht und steht dauernd unter Polizeischutz. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Nachdem es bei einer Gedenkveranstaltung zur Pogromnacht in der Frankfurter Westend-Synagoge zu einem Eklat gekommen ist, distanziert sich die jüdische Gemeinde ausdrücklich von den Äußerungen des eingeladenen Redners Jason Stanley. Der bekannte amerikanische Faschismusforscher hatte am 9. November eine Rede unter dem Titel »Die Bedeutung der Reichspogromnacht damals und heute« gehalten. Darin hatte er zunächst über seine eigene deutsch-jüdische Familie während der Nazi-Diktatur gesprochen, war dann aber auch auf die aktuelle Lage im Nahen Osten eingegangen. Darin erwähnte er laut Redemanuskript unter anderem die jüdische Schriftstellerin Mascha Gessen, die in einem Artikel eine Analogie zwischen Gaza und dem Warschauer Ghetto gezogen hatte. Daraufhin gab es hörbaren Widerspruch in der Synagoge. Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Benjamin Graumann nannte es in der jüdischen Allgemeinen eine Schande, dass sich Stanley trotz eines Zwischenrufes in diesem Punkt nicht von Gessen distanziert habe. Er habe damit ausdrücklich eine Gleichsetzung von Gaza und dem Warschauer Ghetto offengelassen. Stanley habe damit die Gefühle der Gemeindemitglieder, unter denen auch Holocaust-Überlebende waren, massiv verletzt. Auf die Kritik Stanleys in einem Zeitungsinterview mit der Taz, er habe seine Rede nicht beenden dürfen und die Synagoge verlassen müssen, sagte Graumann, Stanley sei nach der deutlichen Überschreitung der vereinbarten Redezeit vom Gemeinderabbiner gebeten worden, zum Ende zu kommen, weil noch ein Gebet folgen sollte. Graumann verwies auf die offene Diskussionskultur der jüdischen Gemeinde Frankfurt. Im Rahmen einer Gedenkveranstaltung zum 9. November in einer Synagoge seien Stanleys provozierende Belehrungen und Formulierungen aber nicht angemessen gewesen. Die Bundesanwaltschaft hat ein weiteres mutmaßliches Mitglied der Terrororganisation Hamas festnehmen lassen. Der Mann soll Waffen beschafft haben, die mutmaßlich für Mordanschläge auf israelische oder jüdische Einrichtungen in Deutschland und Europa dienen sollten. Der Mann war am Dienstag bei seiner Einreise von Tschechien nach Deutschland festgenommen worden. Er sitzt in Untersuchungshaft. Wegen eines antisemitischen Aushangs in einem Flensburger Geschäft hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen des Verdachts der Volksverhetzung erhoben. Der Aushang im Schaufenster des Ladens enthielt unter anderem den Satz »Juden haben hier Hausverbot«. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Ladeninhaber vor, durch den Aushang gegen die in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden zum Hass aufgestachelt und ihre Menschenwürde durch Verächtlichmachung angegriffen zu haben. Der Vorfall hatte im September bundesweit Empörung ausgelöst und auch den schleswig-holsteinischen Landtag beschäftigt. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Annette Böckler, Rabbinatsstudentin aus Köln.
Unser Wochenabschnitt Chaye Sarah erzählt von Übergangszeiten. Vom Tod Sarahs, dem Kauf eines Grabes, von der Sorge Abrahams um Yitzraks Zukunft, vom Beginn einer neuen Generation durch die Begegnung von Yitzrak und Rivka. Im Zentrum steht eine unscheinbare, aber hochbedeutsame Figur, das Kamel. In unserem Wochenabschnitt gibt es viel, was nicht auf den ersten Blick sichtbar ist. Es geht um innere Einstellungen. Das Kamel symbolisiert Übergänge. Es ist das Reisetier der Wüste, der Zwischenstationen, Orte, an denen menschliche Planung endet und Vertrauen beginnt. Das Kamel ist ein Tier, das gelernt hat, mit Knappheit umgehen zu können. Es kann Wasser speichern und lange Strecken zurücklegen, ohne zu trinken. Ein Spiegel der Verheißung, die Abraham begleitet. Das Leben eines Menschen wächst im Unterwegssein. Besondere Bedeutung kommt dem Kamel zu in der berühmten Szene am Brunnen. Rivka sieht die Karawane und sie eilt, das Verb wird betont, um dem Diener Wasser zu bringen und anschließend auch seinen 10 Kamelen. Hier geschieht etwas Bemerkenswertes. Die Tora beschreibt Rivkas Geste als Prüfstein ihrer Tauglichkeit für den Eintritt in die Familie Abrahams. Diese Prüfung geschieht sozusagen am Kamel. Der hebräische Name für Kamel, Gamal, erinnert an den Ausdruck Gemilut Chassadim, Wohltätigkeit. Um Chesed geht es in Abrahams Familie, um gelebte Güte. Warum gerade das Kamel? Weil es ein Tier ist, das viel trinkt, sehr viel. Ein durstiges Kamel trinkt in 14 Minuten mal eben kurz 135 Liter Wasser, las ich. Wie oft ist Rivka dann also hin und her gelaufen zwischen Brunnen und Kamel? Ihr fröhliches Angebot, alle 10 Kamele zu tränken, ist also ziemlich enorm oder ziemlich naiv. Vielleicht hatte sie es unterschätzt, was ein Kamel trinkt. Aber sie hatte Ausdauer und Geduld und hat ihr Wort gehalten. Rivkas Bereitschaft, nicht nur einem Fremden, sondern sogar dessen Tieren Wasser zu schöpfen, offenbart eine Großzügigkeit, die mehr ist als bloße Höflichkeit. Ihre Handlung ist ein Akt enormen Mitgefühls, nicht nur für einen alten, fremden Reisenden, sondern auch für Tiere. Sie gibt nicht, was nötig ist, sondern was möglich ist. So wird das Kamel zum Zeichen einer inneren Haltung, einer unglaublichen Güte. Zugleich ist das Kamel ein Tier, das trägt. Schwer, lang, geduldig. Wir hier bei uns haben dafür LKW und Züge. Damals aber und an manchen Orten bis heute trägt ein Kamel die Last, die der Mensch nicht tragen kann. Es arbeitet für den Menschen. Im Wochenabschnitt tragen die Kamele alles Gute, alle Güter, die Abraham hatte. Am Ende sitzt Rivka selbst auf einem Kamel. Das heißt, die Güter sind das Gute, das wir Menschen anderen austeilen. Die Geschichte endet so, dass Rivka vom Kamel fällt. Oder der Text meint wohl eher, sie stieg blitzschnell herab, als sie Yitzhak erblickte. Sie rennt einer Beziehung entgegen, die von Liebe geprägt sein wird. Es wird kein leichtes Leben werden, davon hören wir nächste Woche. Aber sie, die ein Herz für andere hat, wird auch selbst geliebt. Das Kamel hat Rivka an ihren Bestimmungsort gebracht, das heißt ihre Gemilut Chassadim, ihre Taten der Nächstenliebe. Nun beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Das Kamel verschwindet aus der Geschichte, aber seine Spur bleibt. Wüsten werden durchquert, Wasserbrunnen entdeckt. Und das Haus Abraham hat Zukunft. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der 5 Bücher Mose von Annette Böckler, Rabbinatsstudentin aus Köln. Zum Schluss hören Sie das Yismechu. Übersetzt lautet der Text, die den Shabbat halten und ihn eine Wonne nennen, kennen die Freude der Erlösung. Es singt Kantorin Rebecca Garfein. Shabbat kulam
takarat ha-shabbat Yismechu le-malchutecha Yismechu le-malchutecha Shomrei shabbat v'korei onek Onei shabbat
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.